die Überwachung der Bürger in den USA. Auch Politiker und Militärs in den USA überwachen ihre eigene Bevölkerung. Weil die USA gegenwärtig das Imperium sind, versuchen sie sogar, über jeden Menschen auf der ganzen Welt eine digitale Akte anzulegen. Denn Information ist Macht. Durch das Abfangen und Entschlüsseln der militärischen Kommunikation der Japaner war es dem US-Marinegeheimdienst im Jahre 1941 gelungen, den Angriff auf Pearl Harbor vorauszusagen. Das Weiße Haus war damals im Bilde, die US-Soldaten auf Hawaii aber nicht. Die zwei Gruppen hatten nicht denselben Informationsstand. Die Soldaten bezahlten dafür mit dem Leben. Indem das Weiße Haus die eigenen Soldaten opferte, konnte das Volk in Aufruhr versetzt werden. Dies ging nur, weil das Volk nicht wusste, dass das Weiße Haus die Funksprüche der Japaner mitlesen konnte. Einflussreiche Politiker, Militärs und Wirtschaftsführer wissen, wie wertvoll heute Informationen sind. Daten, nicht Erdöl, sind der wertvollste Rohstoff der Welt, behauptete der Economist im Jahre 2017. Der US-Geheimdienst National Security Agency, NSA, und mächtige US-Technologiekonzerne wie Google, Facebook, Amazon, Apple und Microsoft sammeln über Millionen von Menschen auf der ganzen Welt möglichst viele Daten. Die NSA wurde 1952 gegründet und hat den Hauptsitz auf der Militärbasis Fort Meade in Maryland, auch als Crypto City bekannt. Die NSA ist ein Teil des US-Militärs. Sie überwacht in enger Kooperation mit dem britischen Geheimdienst Government Communications Headquarters, GCHQ, weltweit die elektronische Kommunikation und wertet die abgefangenen Daten aus. Die NSA hat die Terroranschläge vom 11. September 2001 als Rechtfertigung benutzt, um alle Menschen weltweit zu überwachen und über jeden und jede eine digitale Akte anzulegen. Zitat: Sie wollen Informationen über alles haben. Das ist wirklich ein totalitärer Ansatz, den man bislang nur bei Diktatoren gesehen hat, kritisierte der Mathematiker William Binney in Berlin in einer Rede vor dem Bundestag. Binney ist ein Insider. Er hatte 30 Jahre für die NSA gearbeitet, bevor er den Geheimdienst Ende 2001 als Protest gegen die Datensammelwut verließ. Nach dem 11. September hat sich alles geändert, erklärt Binney. Früher habe man vor allem fremde Militärs überwacht, doch jetzt strebe die NSA die Sammlung von Daten der 7 Milliarden Menschen unseres Planeten an, also der gesamten Menschheit. Die NSA speichere die Daten für immer. Die schmeißen nichts weg. Wenn sie erst einmal etwas haben, dann behalten sie es. Einer breiten Öffentlichkeit wurden die Aktivitäten der NSA erst bekannt, als der mutige US-Amerikaner Edward Snowden im Juni 2013 den von der NSA aufgebauten Überwachungsstaat, in dem wir heute leben, detailliert beschrieb. Snowden muss seither im Exil in Moskau leben, weil Deutschland, die Schweiz, Frankreich und andere Staaten ihm kein Asyl gewähren wollten. Die NSA und der britische Geheimdienst GCHQ betreiben, Zitat, das größte Überwachungsprogramm in der Geschichte der Menschheit, enthüllte Snowden, der weltweit bekannteste Kritiker des Überwachungsstaates. Ich möchte nicht in einer Welt leben, in der alles, was ich tue und sage, aufgezeichnet wird. Das ist nichts, was ich unterstützen oder wo ich leben möchte, so Snowden gegenüber dem Guardian. Snowden ist ein Insider. Bevor er Whistleblower wurde, arbeitete er als Computerspezialist für die Beratungsfirma Booz Allen Hamilton in einem NSA-Büro auf Hawaii und hatte Zugriff auf viele geheime NSA-Dokumente. US-Präsident Barack Obama hatte keine Freude an Whistleblower Snowden und hätte ihn festgenommen, wenn Snowden nicht zu Wladimir Putin nach Russland geflüchtet wäre. Denn Obama unterstützte den Ausbau des Überwachungsstaates, die NSA ist dem Präsidenten unterstellt. In Deutschland, wo der Überwachungsstaat von Kritikern als Stasi 2.0 bezeichnet wird, wurden durch die NSA jeden Monat rund 500 Millionen E-Mails, SMS und Telefonate abgegriffen, wie der Spiegel enthüllte. An Spitzentagen waren es bis zu 60 Millionen Telefonverbindungen. Die Deutschen werden durch die USA sehr genau beobachtet. Zitat: Abhören von Freunden, das ist inakzeptabel, das geht gar nicht, kritisierte Regierungssprecher Steffen Seibert im Juli 2013 die NSA, welche aber nicht beeindruckt war. Auch die deutsche Justizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger prangerte im Anschluss an die Enthüllungen von Snowden den, Zitat, Speicherwahn an und sprach von einer Katastrophe und einem Albtraum, weil die NSA ohne jeden Verdachtsmoment einfach jeden Bürger in Deutschland überwacht. Es muss davon ausgegangen werden, dass über jeden von uns eine digitale Akte existiert. Wenn Sie dieses Buch als E-Book lesen, kann die NSA sogar beobachten, auf welcher Seite Sie gerade sind. Auch Amazon wertet genau aus, wie die Endnutzer E-Books lesen und wann sie ein Buch zur Seite legen. Die NSA verfügt über die neueste Technik und kann grundsätzlich jeden überwachen. Amerika hat das Handy der Kanzlerin abgehört, enthüllte empört die Frankfurter Allgemeine Zeitung am 23. Oktober 2013. Bundeskanzlerin Angela Merkel, die 2005 ins Kanzleramt eingezogen war und auf Gerhard Schröder folgte, war blamiert. Merkel erklärte in einem Telefongespräch mit Obama, Zitat, dass sie solche Praktiken, wenn sich die Hinweise bewahrheiten sollten, unmissverständlich missbilligt und als völlig inakzeptabel ansieht. Politiker aller Parteien zeigten sich empört. Diese Unverschämtheiten der USA müssen endlich unterbunden werden, forderte Gregor Gysi von der Partei Die Linke. Und der CSU-Abgeordnete Hans-Peter Uhl ergänzte, die Kanzlerin muss natürlich abhörsicher kommunizieren können. Doch wie das gehen soll, wussten die Politiker nicht. Schon die Japaner hatten vor Pearl Harbor versucht, abhörsicher zu kommunizieren, und es ist ihnen nicht gelungen. Die NSA kann zwar nicht jeden Code knacken, aber sie hat viel Erfahrung darin, sich Zugang zu Daten zu verschaffen, die eigentlich geheim bleiben sollten. Die NSA beobachtet und sammelt nicht nur, sie greift auch an, wie Dokumente enthüllen, die von Edward Snowden publiziert wurden. Der Direktor der NSA ist gleichzeitig der Chef des sogenannten Cyber Command der US-Streitkräfte. Ein Teil der 45.000 NSA-Mitarbeiter sind Cyberkrieger und für zerstörerische Netzangriffe zuständig. Dazu gehören jene NSA-Mitarbeiter, die in der dritten Etage des NSA-Hauptgebäudes im sogenannten Remote Operations Center in Fort Meade in Maryland arbeiten. Diese NSA-Hacker können unentdeckt in fremde Computer und Smartphones einbrechen, ohne Spuren zu hinterlassen. Der Endnutzer weiß gar nicht, dass die NSA in sein Gerät eingebrochen ist. Diese Mitarbeiter missachten die Privatsphäre anderer Menschen andauernd und folgen dem Motto: Deine Daten sind unsere Daten, deine Geräte sind unsere Geräte. Immer wieder haben mutige US-Amerikaner gegen den real existierenden Überwachungsstaat der NSA protestiert. Für Whistleblower ist es aber nicht leicht. Als ich 2006 dann tatsächlich Kontakt zu einer Reporterin aufnahm, stürmte wenig später das FBI mein Haus, erinnert sich Thomas Drake, der seit 2001 bei der NSA arbeitete. Das Justizministerium klagte mich an, ich sollte 35 Jahre ins Gefängnis. Drake verlor seinen Job, seine bürgerliche Existenz, seinen Freundeskreis und wurde zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt. Das US-Justizministerium konnte Drake aber keinen illegalen Geheimnisverrat nachweisen. Als Whistleblower hatte er sich nur dagegen gewehrt, dass nach dem 11. September die Massenüberwachung in den USA Realität wurde und auch Daten von völlig unbescholtenen Amerikanern erfasst wurden, ohne Anlass, ohne Gerichtsbeschluss. Zitat: Nur wenige Agenten wussten vom Ausmaß der Überwachung, erklärt der NSA-Insider, aber viele der Eingeweihten hatten Bauchschmerzen wegen der illegalen Praktiken und der Geldverschwendung. Aber keiner der Militärs wollte sein bisheriges Leben aufs Spiel setzen, keiner wollte den Kopf hinhalten, sie sahen ja, was mit mir geschah. Und genau diese Warnung sollte meine Anklage auch senden. Wenn du auspackst, werden wir dich brechen. Weil die NSA über jeden einzelnen Menschen auf der Welt eine umfassende digitale Akte anlegen will, braucht sie viel Speicherplatz. Den hat sie im Bundesstaat Utah. Dort hat die NSA 2013 das Data Center in Bluffdale eröffnet. Dieses Datenzentrum könne mindestens 100 Jahre der globalen Kommunikation speichern, erklärt der frühere NSA-Mitarbeiter Binney. Dieser Ort sollte uns endgültig in Angst und Schrecken versetzen. Die NSA will alles jederzeit, so Binney. Die Größe der Speicher ist fast unvorstellbar. Der Mathematiker Binney erklärt, das Utah Data Center könne 20 Terabytes speichern, was der ganzen Library of Congress in Washington entspricht, der größten Bibliothek der Welt, und zwar jede Minute. Die NSA hat also mehr als genügend Speicherplatz. Im Utah Data Center werden Texte, Bilder und Videos gespeichert, welche die Menschen sorglos in den sozialen Netzwerken teilen. Zitat: Die Menschen widmen dieser Sache keine Aufmerksamkeit, bis es zu spät ist, warnt der US-Journalist James Bamford, der ein Standardwerk über die NSA publiziert hat. Wer seine digitale Akte oder die seiner Kinder löschen will, wird keinen Erfolg haben. Auch Einsicht gewährt die NSA nicht. Nach den Enthüllungen von Snowden haben Menschen vor dem Datenzentrum in Bluffdale protestiert. Aber die NSA lässt niemanden zu nahe heran. Auf Mauern weisen gelbe Schilder darauf hin, dass dies eine militärische Anlage ist und dass Unbefugte keinen Zutritt haben. Kameras, Hunde und Polizisten bewachen das Datenzentrum des Militärs. Jeder Demonstrant wird digital erfasst. Das Ausmaß der weltweiten Überwachung und Datensammlung ist enorm, kritisiert auch Werner Meixner, der am Institut für Informatik an der Technischen Universität München lehrt. Das Ziel der USA bestehe darin, mit der digitalen Überwachung ihre globale Vormachtstellung abzusichern, wobei die amerikanischen IT-Konzerne die Grundlage der wirtschaftlich und militärischen Hegemonie der USA liefern, so der Computerexperte. Die überwachten Bürger interessieren sich nicht für ihre digitale Akte, aus schlichter Bequemlichkeit. Vor allem aber sind viele im falschen Glauben, dass Widerstand gegen NSA, Facebook und Google nicht möglich sei. Dies ist aber nicht so. Zitat: Der Einbruch in die Privatsphäre ist ein krimineller Akt, und zwar nach allgemeinem Menschenrecht, erklärt Meixner und ruft zum Widerstand auf. Was hindert uns daran, die Vernichtung unserer Privatsphäre als Verbrechen zu bezeichnen? Nur wenn der Einzelne den Verlust der eigenen Privatsphäre als Problem erkannt habe, sei Widerstand möglich. Das Internet revolutioniert die Welt, 1994. Das Internet ist für uns alle Neuland, behauptete Bundeskanzlerin Angela Merkel 2013 in Berlin bei einer Pressekonferenz mit US-Präsident Obama. Merkel wies damit Kritik am NSA-Überwachungsprogramm PRISM zurück, in dessen Rahmen Facebook und Google ihre Daten mit der NSA teilen. Völlig falsch war die Beobachtung von Merkel nicht, denn tatsächlich ist die Geschichte des Internets gerade für Historiker wie mich noch sehr jung. Wir wissen noch nicht, wohin die Reise im 21. Jahrhundert gehen wird. Das Internet kann durch das Militär zur totalen Überwachung aller Bürger genutzt werden, was der düsteren Seite einer Vision entspricht, oder es kann als helle Seite einer Vision durch die Friedensbewegung genutzt werden, um Informationen über Kriegslügen auszutauschen, friedliche Proteste zu organisieren und einen Bewusstseinswandel anzustoßen, wofür ich mich einsetze. Auch ich habe ein Konto bei Facebook und Twitter sowie einen eigenen YouTube-Kanal und nutze das Internet, um die Friedensbewegung zu stärken. Ich bin als Student zum ersten Mal mit dieser neuen Technologie in Kontakt gekommen. Es war das Jahr 1996, ich war 24 Jahre jung, studierte Geschichte und war für ein Jahr an der Universität in Amsterdam. Eine hübsche Studentin aus Zypern, die im selben Studentenheim wohnte, fragte mich: Daniele, kommst du auch ins Internet? Meine Antwort war: Was ist das? Ich hatte keine Ahnung, von was sie sprach. Darauf ihre Erklärung: Ich weiß es auch nicht, aber ich glaube, es ist spannend. Heute wurde ein neuer Internetraum eröffnet. Das interessierte mich und so gingen wir zusammen zu diesem Raum, wo etwa 100 Computer standen, alle verbunden mit dem Internet. Viele Studentinnen und Studenten surften an diesem Tag das erste Mal in ihrem Leben. Es war aufregend, alle legten sich sofort eine E-Mail-Adresse zu, denn das war gratis. An die NSA, den Überwachungsstaat oder unsere digitale Akte dachten wir damals nicht. Wir hatten einfach Spaß. Die Menschen lieben es, Informationen auszutauschen, und das Internet macht dies viel einfacher. Erfunden wurde das Internet in den USA. Unter dem Namen ARPANET wurde 1968 im Auftrag der US-Luftwaffe ein Netzwerk von Computern aufgebaut, um US-Universitäten, die für das Pentagon forschten, miteinander zu verbinden. Damals tobte der Vietnamkrieg und Studenten von Harvard und der Technischen Universität von Massachusetts, MIT, protestierten gegen das ARPANET, berichtet der Journalist Yasha Levin. Sie hatten über einen MIT-Professor erfahren, dass dieses Netzwerk von den Regierungsbehörden auch dazu benutzt werde, möglichst viele Daten über politisch aktive Studenten und Kriegsgegner zu sammeln. Doch aufhalten konnten diese frühen Proteste den Ausbau des Internets nicht. Im Jahre 1990 ging am Europäischen Kernforschungszentrum CERN in der Schweiz die erste Webseite info.cern.ch online, programmiert vom britischen Informatiker Tim Berners-Lee, dem Erfinder des World Wide Web. Doch kaum jemand bemerkte das. Erst 1994, zwei Jahre bevor ich in Amsterdam zum ersten Mal in meinem Leben das Internet benutzte, kam in den USA der Webbrowser Netscape Navigator auf den Markt, der bald vom Internet Explorer von Microsoft verdrängt wurde. Mit dem Netscape Navigator wurde das Surfen leichter und das Internet erstmals für Millionen von Menschen interessant. Es ist daher nicht falsch, den Beginn des Internets auf das Jahr 1994 zu datieren. Als sogenannte digitale Eingeborene werden heute Menschen mit Jahrgang 1980 oder jünger bezeichnet, die in einer digitalen Welt aufgewachsen sind. Meine beiden Kinder gehören zu dieser Gruppe. Sie kennen nur eine Welt, in der das Internet, Smartphones, Google und YouTube immer existiert haben. Menschen, die vor 1980 geboren wurden, darunter auch ich, sind digitale Einwanderer, weil sie sich noch an eine Zeit erinnern, in der es kein Internet gab. Digitale Einwanderer wie ich werden aussterben.